NDR Info.
Zeitzeichen.
Im Juni 1936 heiraten die Schauspieler Gustav Gründgens und Marianne Hoppe.
Das große Glück, das große Glück. Wie viele Jahre haben wir darauf gewartet?
Er hatte, glaube ich, einen Wagen, neuen, und sagt, das muss ich Ihnen zeigen. Ich jedenfalls bin eingestiegen, weil ich ja selbst sehr schöne Autos hatte, von meinem ersten Geld immer gekauft. Und da in diesem Auto, da hat er mich gefragt, würden Sie mich heiraten?
Gustav Gründgens macht nicht viel Umstände. Auf einer Spritztour im Mai 1936 überfällt der Intendant des Preußischen Staatstheaters die junge Schauspielerin Marianne Hoppe mit einem Heiratsantrag.
Ich war selbst überrascht, aber sagte sofort ja. Das war etwas erstaunlich für mich, weil ich schwer vor den Schluss bin an sich. Und das habe ich auch nicht bereut.
Nur wenig später findet in Berlin die Hochzeit statt. Nach der standesamtlichen Trauung fährt das Paar mit seinen Hochzeitsgästen aufs Land. Gründgens besitzt seit einiger Zeit ein Gut in Zeesen bei Königs Wusterhausen, das ihm der jüdische Vorbesitzer zu einem lächerlich niedrigen Preis überlassen musste. Man schwimmt im See, isst anschließend gemeinsam zu Mittag. Auf ihrem Platz findet die Braut das Hochzeitsgeschenk. Ein von Gründgens selbst verfasstes Drehbuch nach Fontanes Roman Effi Briest, den er mit ihr in der Hauptrolle verfilmen will. Nach dem Essen zieht sich der Bräutigam zurück, denn am Abend muss er wieder in Berlin auf der Bühne stehen, in seiner Paraderolle als Hamlet.
Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Ob's edler im Gemüt die Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks erdulden? Oder sich wappnend gegen eine See von Plagen durch Widerstand sie enden.
Über diese Hochzeit wird viel getratscht im Dritten Reich. Der begnadete Theatermann Gründgens, erklärter Günstling des NS-Bonzen Hermann Göring und die schöne junge Schauspielerin, die gerade als neuer Stern der Ufer erstrahlt ist, könnten ein Traumpaar sein. Wenn es nicht ein offenes Geheimnis wäre, dass Gründgens eher Männer als Frauen liebt. Und so macht schon bald ein gehässiges Sprüchlein die Runde.
Hoppe, hoppe, Gründgens, die kriegen keine Kindgens. Und kriegt die Hoppe Kindgens, dann sind sie nicht von Gründgens.
Dabei ist die Beziehung der beiden so widersprüchlich wie vieles im Leben des Theatergenies Gründgens. War es wirklich nur eine Alibi-Ehe? Ein Schutzschild gegen das schwulenfeindliche, menschenfressende System? Oder war es vielmehr, wie Marianne Hoppe immer betont hat, eine echte Liebesheirat?
Das finde ich fast bösartig, wenn man dann unterstellt, dass es hier sich um eine reine taktische Angelegenheit gehandelt hat.
Meint Birgit Pagner, Leiterin des Archivs im Deutschen Theatermuseum in München.
Es hat keiner unterm Bett gelegen, denke ich mal. Außerdem hat Gründgens sowohl Frauen- als auch Männerbeziehungen gehabt. Und wer will da sagen, also er war mehr das eine oder das andere. Es waren jedenfalls erotische Beziehungen. Und auch die zur Marianne Hoppe war eine erotische.
Für ihre Hoppe-Biografie konnte die Theaterwissenschaftlerin die private Korrespondenz des Paares auswerten. Darunter unzählige Zettelchen und Briefchen, die Gründgens seiner Frau während ihrer 10-jährigen Ehe geschrieben hat. Marianne Hoppe hat sie ihr Leben lang aufbewahrt, als Erinnerungen an eine innige Zuneigung.
Wenn man seine Briefe liest, die er ihr geschrieben hat, war es ganz klar eine. Und zwar nicht nur eine kurze Leidenschaft, sondern wirklich eine tiefe Liebe.
Es ist doch nicht zu fassen. Es ist doch nicht zu schildern. Mein Gott, was ist denn nur mit mir geschehen? Ich weiß mich nicht zu lassen. Will ich denn ganz verwildern? Ich mag mir's gar nicht richtig eingestehen. Ich glaub's nicht, doch ich fühl's genau. Ich liebe meine eigene Frau.
Das Frühjahr 1936 ist eine heikle Zeit für den Intendanten des Staatstheaters. Seit 2 Jahren leitet Gründgens die Vorzeigebühne des Dritten Reichs. Obwohl er als schwuler Feingeist überhaupt nicht in die stramm deutsche Kulturlandschaft passen will. Es ist noch gar nicht lange her, dass er als Dandy mit Monokel durch Berlin stolziert ist und den Salonkommunisten gegeben hat. Dabei ist ihm Politik völlig wurscht. Gründgens interessiert sich immer nur für das eine.
Ich habe nie und zu keiner Zeit meines Lebens vergessen, was ich eigentlich wollte. Ich wollte Hamlet spielen, ich wollte Mephisto spielen.
Es hat allerdings einige Jahre gedauert, bis der Schauspieler zeigen konnte, was in ihm steckt. Zwar ging sein Stern schon in den 20er Jahren an den Hamburger Kammerspielen auf, Doch zunächst blieb er auf Schurken und Salonlöwen abonniert. Seinen großen Durchbruch hatte er erst im Winter 32-33. Während die Nazis bereits mit Fackelzügen Hitlers Ernennung zum Reichskanzler feiern, steht Gründgens in der heiß ersehnten Mephisto-Rolle auf der Bühne. Er ist sensationell. Witzig, überraschend, ein funkensprühender Verführer, der das Publikum von den Stühlen reißt.
Pra-pa-pam, pra-pa-pam, da-ram, pa-pa-pa-pa-pa-ra-ri-ra-ra-ri-am, pa-pa-pa-pa-pa-pam.
Jetzt ist er also endlich da, wo er immer hin wollte, im Staatstheater, bei den großen klassischen Rollen. Doch den neuen Herren ist dieses schillernde Genie zutiefst suspekt. Gründgens Entlassung ist längst beschlossene Sache, als er im Mai 33 noch einmal den Mephisto gibt, neben der Schauspielerin Emmy Sonnemann als Gretchen. Bei dieser Gelegenheit sieht ihn Hermann Göring, der Geliebte der Sonnemann. Hitlers zweiter Mann wird zum großen Fan und Förderer des Schauspielers. Da Göring als preußischer Ministerpräsident auch Chef des Staatstheaters ist, bietet er Gründgens dessen Leitung an.
Als ich das Amt übernahm, gingen vierwöchentliche, tägliche Verhandlungen voraus, in denen ich meine Bedingungen stellte. Bedingungen, von denen ich hoffte, dass daran das Angebot scheitern würde. Sie wurden akzeptiert und, das muss ich sagen, eingehalten. Nun, nach einem halben Jahr dämmerte mir, dass dieses Amt große Möglichkeiten bot, sich nützlich zu machen.
So hat Gründgens seinen Pakt mit den Nazis gern dargestellt. Er sei Intendant geworden, um anderen zu helfen. Tatsächlich hatte dem Sänger Ernst Busch das Leben gerettet und zahlreiche bedrohte Kollegen geschützt. Die besten Schauspieler flüchten sich an seine Bühne, die er als Insel inmitten des faschistischen Staates sieht. Gründgens wirbt auch um Marianne Hoppe. Die 10 Jahre jüngere Kollegin hat er bereits 1928 am Deutschen Theater kennengelernt, als er noch mit seiner ersten Frau Erika Mann verheiratet war.
Wir hatten sofort eine große Sympathie füreinander. An das, was der war oder sein könnte oder wie, war gar nicht gedacht. Das ging wie ein roter Faden und es war schon immer eine Art von Verbindung zwischen uns.
Die Tochter eines Gutsbesitzers aus Brandenburg ist ebenso besessen vom Theater wie Gründgens selbst. Außerdem hat das Fräulein Hoppe eine Schwäche für außergewöhnliche Männer. Ihr erster Freund ist der hochgebildete jüdische Soziologe Karl Dreyfus, den sie 1932 verlässt, um an die Münchner Kammerspiele zu gehen. Dort verliebt sie sich in den Dichter Ödün von Horvath. Später hat sie in Interviews bedauert, nicht mit Horvath emigriert zu sein. Doch wie bei ihrem späteren Mann kommt auch ihre Karriere gerade zu diesem Zeitpunkt in Schwung. Sie hat große Erfolge am Theater und wird für den Film entdeckt. Bei gemeinsamen Dreharbeiten trifft die Schauspielerin Gustav Gründgens wieder. 1935 holt er sie ans Staatstheater, ein Jahr später macht er ihr den überraschenden Heiratsantrag.
Vorausgegangen ist ja etwas, was eigentlich, glaube ich, diese Heirat auch beschleunigt hat. Gustav Gründgens ist im Völkischen Beobachter Anfang Mai wegen seiner Homosexualität attackiert worden. Er war Goebbels ein Dorn im Auge und Goebbels wusste, dass Gründgens homosexuell ist und er hätte ihn am liebsten aus dem Weg geräumt.
Zwischen Goebbels und Göring herrscht ein erbitterter Konkurrenzkampf. Und das Staatstheater ist die einzige Bühne, die der Propagandaminister nicht kontrolliert. Den willkommenen Anlass zur Attacke liefert Gründgens Hamlet. Obwohl seine Darstellung von den Zuschauern enthusiastisch gefeiert wird, wirft ihm der völkische Beobachter vor, keinen kraftvollen nordischen Helden zu spielen, sondern einen dekadenten Dandy à la Oscar Wilde. Der Angriff ist so unmissverständlich, dass der Schauspieler in Panik gerät.
Gründgens floh dann nach Basel und hat Göring von dort aus telefonisch informiert, dass er nicht vorhat, zurückzukommen. Und Göring hat ihn also überreden können und hat ihm also auch Immunität zugesichert und hat ihn dann, nachdem er wiedergekommen war, zum Staatsrat erhoben. Damit war er also nicht angreifbar.
Dennoch scheint sich Gründgens darauf allein nicht verlassen zu haben. Schon im April 36 soll er auf die Idee gekommen sein, sich mit einem Trauschein vor der Verfolgung zu schützen. Zumindest hat das seine Jugendfreundin Pamela Wedekind erzählt. Bei einem Sizilienurlaub habe er sie um ihre Hand gebeten, sie aber habe stattdessen Marianne Hoppe vorgeschlagen. Jetzt jedenfalls, direkt nach seiner Rückkehr aus Basel, kommt es zu der denkwürdigen Autofahrt. Für Marianne Hoppe spielt das alles nur eine untergeordnete Rolle.
Dass man in diesen Zeiten einen Menschen außerdem dann noch an seiner Seite haben wollte, von dem man überzeugt war, dass er absolut verlässlich war, hauptsächlich auch im Politischen jetzt. Das mag hinzugekommen sein, aber als Hauptantrieb war doch, also was man so Liebe oder Zuneigung nennt.
Nach der Hochzeit wird das Landgut in Zeesen ihr gemeinsames Zuhause. In Berlin leben sie zum Teil in getrennten Wohnungen. Beide haben außereheliche Beziehungen, Gründgens mit Männern, Marianne Hoppe wohl auch mit Frauen. Dennoch sind sie sich sehr nah und die gemeinsame Arbeit verbindet sie noch mehr. Sie steht in dieser Ehe immer im Vordergrund.
Mein Leben bestand darin, dass es der Tag vor Faust und der Tag nach Faust, also der Tag vor Hamlet und der Tag nach Hamlet, also irgendeinen entspannten Tag, gab es eigentlich ganz selten.
Für seine Besessenheit zahlt er einen hohen Preis. Schon früh leidet Gründgens unter quälenden Migräneanfällen, die er mit immer stärkeren Schmerzmitteln und schließlich auch mit Morphium bekämpft. Seine Produktivität ist dennoch unerschöpflich und oft arbeitet er gemeinsam mit seiner Frau. Marianne Hoppe spielt unter Gründgens Regie die großen Rollen am Staatstheater. Sie stehen als Hamlet und Ophelia auf der Bühne oder als Liebespaar vor der Kamera. Die Stars des Dritten Reichs verdienen ein Vermögen und schwelgen im Luxus. Die Nutznießer eines Systems, das sie eigentlich verachten. Für Gründgens hat diese Situation immer etwas Unwirkliches. Das Leben ein Traum.
So wenig also konnte ich das für mich ernst nehmen, dass ich eines Tages mit meiner Frau in meinem Garten saß und sagte, mein Gott, Marianne, stell dir mal vor, wir säßen wirklich hier. Und ich wäre wirklich Intendant des Staatstheaters und spielte wirklich den Hamlet. Wäre das nicht wunderbar?
Für andere ist es grausame Realität. Göring unterschreibt ein Todesurteil nach dem anderen und gibt den Holocaust in Auftrag, während Gründgens mit ihm fröhliche Geburtstagspartys feiert. Der Intendant und seine Gattin verleihen den Empfängen der Nazi-Größen Glamour und Glanz. Sie sitzen mit Hitler in der Loge und begleiten Goebbels zur Filmpremiere. Die Publizistin Carola Stahn, die kurz vor ihrem Tod ein Buch über das Paar geschrieben hat, über die Idole ihrer Jugend.
Sie sind nicht Schuldige, aber sie sind mitschuldig geworden. Und das, finde ich, gilt für beide. Sie haben einerseits den Menschen in außerordentlich schwierigen Zeiten große künstlerische Erlebnisse verschafft, aber sie sind eben auch doch Repräsentanten des Systems gewesen und haben den wahren Charakter des Systems durch ihre Kunst mit verhüllt.
Nach dem Krieg wird Gustav Gründgens als Kollaborateur von den Russen verhaftet und verbringt 9 Monate in einem Lager. In dieser Zeit trifft Marianne Hoppe einen gemeinsamen Freund wieder, der als britischer Offizier nach Berlin kommt. Sie verliebt sich in ihn und wird schwanger. Die Theaterwissenschaftlerin Birgit Pagner.
Und als Gründgens aus der Haft entlassen wurde und dann eben zur Kenntnis nehmen musste, dass Marianne ein Kind von einem anderen Mann erwartete, war er maßlos enttäuscht und wütend. Und dann haben sie sich also überlegt, sich scheiden zu lassen.
Dennoch lässt er sie nie im Stich. Als die Schauspielerin nach der Geburt ihres Sohnes zusammenbricht und sich über ein Jahr lang in Sanatorien behandeln lassen muss, kümmert sich ihr Ex-Mann rührend um sie.
Und dann hat er sie eben auch wieder ans Theater geholt, von dem Marianne Hoppe eigentlich nichts mehr wissen wollte.
1947 arbeiten sie gemeinsam an den städtischen Bühnen in Düsseldorf. Danach geht die Schauspielerin zunehmend eigene künstlerische Wege, obwohl sie auch immer mal wieder unter Gründgens Regie spielt. Als er 1963 auf einer Weltreise in Manila stirbt, will Marianne Hoppe es zunächst gar nicht glauben. Für sie war er immer das größte Geschenk ihres Lebens. Noch mit über 70 stellt sie fest.
Na, treu bin ich immer geblieben. In große Beziehungen ist man treu. Das war eine Verbindung, die für immer war. Auch jetzt noch, heute.
Oft ist das kleine Glück das große
Im Zeitzeichen erinnerte Christiane Kopka an Gustav Gründgens und Marianne Hoppe, die vor 75 Jahren heirateten. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.